Moment noch, der Stabilitäts-Jobcast. Für Menschen in der Arbeitswelt. Zwischen Stabilität, Veränderung und echter Entwicklung. Mit Simone Schweizer und Gästen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. In der vorletzten Episode hatte ich ja Dr. Martin Schmidt zu Gast, ehemals Finanz- und Personalvorstand bei Lufthansa Cargo. Und er hat in seiner Bescheidenheit mehrfach betont, wie entscheidend ein gutes Team ist. Und dabei hat er gesagt, er hätte immer Glück mit seinen Leuten gehabt. Und wir gehen heute der Frage nach, ob das wirklich nur Glück ist und falls nicht, was starke Teams besser machen. Allerdings haben sich mit der Frage schon so viele beschäftigt und es gibt unzählige Meinungen dazu. Also bürsten wir das Thema heute gegen den Strich und beantworten die Frage, was schwache Teams tun, um schwach zu bleiben. Und wie versprochen bin ich heute auch wieder hier mit Toni. Ich grüße dich, Toni.
Hallo Simone. Ja, ich freue mich sehr, heute wieder mit dabei zu sein und sehr auf die Folge. Mir ist das mit dem Glück nämlich auch aufgefallen und ich ertappe mich da auch selbst dabei, dass ich das sage, dass ich mit meinen Teams immer Glück hatte. Insofern freue ich mich sehr darauf, das heute mit dir gegen den Strich zu bürsten.
Ja, was sagst du denn? Ist das immer nur Glück mit einem guten Team?
Nee, tatsächlich widerspreche ich ihm da auch. Ich glaube nämlich mittlerweile, dass es eben nicht nur Glück ist, sondern dass da der Vorgesetzte einen ganz großen Anteil dran hat und ein Stück weit natürlich auch das Team, ganz klar.
Ja, da bin ich voll bei dir. Da hat ja jeder seinen Anteil im Team dran. Selbst ein Team mit guten Leuten ist einfach kein Selbstläufer. Da kann einfach viel schief gehen, was dann aus einer Gruppe einfach eine schwache Mannschaft macht. Und es kann sich sogar im Laufe der Zeit ändern. Wir haben da aktuell so ein Beispiel, da blutet mir echt auch ein bisschen das Herz. Mal sehen, wie es da weitergeht. Die Eintracht, die hat ja super stark in die Saison gestartet und steht ja auch noch auf dem dritten Platz. Alles gut. Aber jetzt haben sie schon ein paar, schlechte Spiele gehabt. Jetzt haben sie 4-0 gegen Bayern und 4-1 gegen Leverkusen verloren.
Ah, okay. Das mit der Eintracht hatte ich gar nicht mitbekommen. Nur, dass sie so gut sind eigentlich. Ja. Spannend, dass ein Team also trotz guter Leute dann ziemlich schwach bleiben oder auch werden kann, ne? Ja. Aber warum ist das eigentlich dann so?
Ja, ich glaube, es gibt so drei Hauptfallen, in die Teams tappen, wenn sie sich selbst ausbremsen. Und die erste Falle, das ist Orientierungslosigkeit, also keine klare Richtung oder unklare Verantwortlichkeiten. Falle Nummer zwei ist das Thema Beziehung, wenn das Wir-Gefühl leidet, also das Stichwort ist in so Lagerdenken und mangelnde Fähigkeit, Unangenehmes auch anzusprechen. Und der dritte Punkt ist, dass man eben das Thema Anpassungsfähigkeit nicht im Griff hat oder eben auch zu blindem Aktionismus leidet.
Sehr gute Punkte. Der ein oder andere kommt mir da tatsächlich auch bekannt vor. Und vor allem das mit dem Thema Richtung und Orientierung passt ja gerade dann super in die Zeit, weil jetzt ist ja die typische Zielvereinbarungs-, Zieldefinitionszeit in den Unternehmen. Da bin ich gespannt. Und dann lass uns doch vielleicht auch direkt in diesen ersten Punkt einsteigen.
Ich glaube, das weiß auch inzwischen jeder, wie wichtig das ist, dass man eine klare Richtung und klare Verantwortlichkeiten hat. Selbstorganisierte Teams, selbst die brauchen bestimmte Leitplanken, damit es da funktioniert. Also wenn jetzt, das Ziel ist vielleicht klar und trotzdem muss geregelt werden, wer was macht. Weil sonst habe ich so das Bild vor Augen von der Fußballmannschaft voller Kinder, die alle irgendwie einem Ball hinterherrennen und es gibt keine Abwehr, keinen Sturm, keinen Torwart. Das ist einfach total wichtig. Verantwortlichkeiten dürfen nicht verschwimmen. Und was du in so schwachen Teams halt auch öfter siehst, die Prioritäten ändern sich ständig. Da sagt irgendjemand vielleicht heute, das ist total wichtig und wir kümmern uns jetzt darum und dann kommt plötzlich irgendwas anderes Aktuelles rein und alles wird stehen und liegen gelassen und dann da hinterher gerannt. Und das ist halt eben, das führt in der Regel einfach dazu, dass die Leistung nicht mehr stimmt und auch das Engagement runtergeht.
Ja, und das Schlimmste ist ja dann auch, wenn die Teams anfangen, sich selbst zu beschäftigen, ne? Weil sie eben produktiv sein wollen oder dann sich irgendwie eine Struktur geben wollen und dann endet es irgendwie in endlosen Abstimmungen, neue Excel-Listen, noch mehr Excel-Listen und am Ende passiert dann irgendwie nichts oder es stößt dann an Grenzen das Team auch. Ne? Ja, also das passiert ja auch ganz oft.
Das habe ich auch schon oft erlebt, dass dann irgendwie mangelndes Engagement soll dann damit ausgeglichen werden, dass Aktivitäten in der Excel-Liste mit klaren Deadlines und Namen dahinter und hast jede Woche ein Meeting, sprichst drüber und irgendwie sagt jeder immer wieder das Gleiche zum selben Punkt, weil der Punkt nicht zu Ende, also nicht zu Ende gebracht worden ist.
Ja, oder nicht klar ist.
Ja, ne? Oder genau, nicht klar ist. Oder vielleicht stehen halt einfach auch Punkte drin, die nicht wichtig sind oder die nicht überzeugend genug sind.
Ja, also was ich tatsächlich auch selbst kenne, ist, dass es zwar einen Zielplan gibt, aber man trotzdem woanders hinrennt. Ne? Also da ist ein zweiter Ball auf dem Spielfeld.
Ja.
Und auf einmal wird dem dann irgendwie nachgerannt.
Ja.
Oder auch das Thema mit wirklich Verantwortlichkeiten. Also die eigentlich klar sind, ne, gemäß auch Organigramm oder sowas. Und trotzdem wird dann andauernd in fremden Teichen gefischt oder so. Also das kenne ich selbst auch und merke auch immer jedes Mal dann wieder, wie viel Energie das auch frisst.
Ja, da lohnt es dann manchmal, glaube ich, auch mal so eine kleine Kulturanalyse oder so eine mit der Organisationsentwicklerbrille drauf zu schauen, weil manchmal gibt's ja auch Spielregeln, die nirgends stehen.
Mhm.
Und die trotzdem dazu führen, dass die Spieler was machen. Und interessant ist es dann immer, dass egal welchen Spieler ich reinstelle, der macht immer das Gleiche wie der andere vorher schon, hält sich nicht an bestimmte Dinge. Und das liegt dann oft einfach an unausgesprochenen Regeln.
Ja, oder kann auch so eine Hidden Agenda sein.
Ne, kann eine Hidden Agenda sein. Es kann auch manchmal sein, dass einfach die Kundenwünsche erfüllt werden wollen. Ne, und dass aber vielleicht die Art und Weise, wie das getan wird, den Regeln und den Abstimmungen, die man da getroffen hat, widerspricht.
Ja. Also ich glaube, das kennt tatsächlich auch wirklich jeder. Also da würde ich die Hand für ins Feuer legen, dass das jeder schon mal im Berufsleben irgendwie auch erlebt hat.
Viele graue Haare in der Businesswelt haben wahrscheinlich damit was zu tun.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Ja, was machen denn dann jetzt starke Teams aber anders? Jetzt haben wir uns ja mal so ein bisschen um die schwachen Teams gekümmert. Was machen denn die starken Teams besser?
Kann man ganz klar zusammenfassen. Also A, es ist erstmal eine klare und verständliche Richtung, die alle kennen und wo auch jeder versteht, warum das sinnvoll ist. Also eine gewisse Form von Überzeugung ist da und eine Verlässlichkeit. Dann sind die Verantwortlichkeiten eindeutig geregelt und es muss nicht jeden Tag neu verhandelt werden. Und hier spielt auch das Thema rein, wenn ich irgendwas gerne mache und habe die Verantwortlichkeit dafür, dass ich nicht jeden Tag neu dafür kämpfen muss, dass ich das auch heute wieder machen darf. Also mein Handtuch nicht jeden Tag neu auslegen muss. Also so eine gewisse Stabilität auch in den Kernaufgaben, auch wenn sich die Prioritäten mal verschieben.
Ich muss da irgendwie gerade auch nochmal an ein Beispiel aus dem Sport denken. Ich habe ja Leichtathletik gemacht und bin auch Staffel gelaufen. Und da habe ich mich jetzt gerade auch wiedergefunden. Also so dieses, ne, alle wissen, wir wollen irgendwie im Ziel ankommen, aber der Startläufer weiß halt, dass er auf der Startposition läuft. Er läuft nicht die Schlussposition.
Ja.
Ne, er ist der vorne und der Schlussläufer ist halt der hinten irgendwie steht. Und das ist irgendwie eindeutig geregelt und es ist auch klar, dass dieser Staffelstab durch die Hände gehen muss und sowas. Es gibt so diese Regeln und so weiter und das hat ja auch eine unheimliche Dynamik, wenn es funktioniert. Ne? Wenn der Staffelstab mal verloren wird, ist irgendwie auch blöd, aber wenn es gut funktioniert, dann ist das auch total cool. Und das hat mich eben also daran erinnert.
Ja, Toni, das ist echt ein großartiges Beispiel. Erstmal für das Thema Struktur. Aber ich würde vermuten, ich bin selber noch nie Staffel gelaufen, aber ich würde schon vermuten, dass auch das Thema gute Beziehungen untereinander und gute Kommunikation untereinander da eine ganz wichtige Rolle spielt beim Staffellauf.
Das stimmt. Es gibt da auch immer das sogenannte HEP, was der Hintere, der den Staffelstab loswerden will, sozusagen dem Vorderen sagt, damit er weiß, wann er loslaufen muss. Insofern ist das eine ganz coole Überleitung auch zum zweiten Thema, nämlich würde mich da mal interessieren, was schwache Teams eigentlich beim Thema Beziehung versäumen, um bei diesem Bild zu bleiben.
Ja, also am Ende, das Team kann noch so kompetent sein, wenn die Beziehungen nicht stimmen, wird es einfach nicht funktionieren, gerade wenn man jetzt nochmal das Beispiel Fußball nimmt. Ja, wie oft kennt man das, erlebt man das, dass du eine Mannschaft von Top-Leuten zusammen hast und es klappt dann doch nicht oder die brauchen länger, bis sie sich finden. Und das hat, glaube ich, sehr oft was damit zu tun. Ich denke nicht, dass im Fußball es an der Richtung und an dem Ziel fehlt. Also das gemeinsame Ziel dürfte schon klar sein. Aber die Beziehung, also das reibungslose Miteinander funktionieren, ist da natürlich total, total wichtig. Und das kann sich zum Beispiel daran zeigen, jeder arbeitet so ein bisschen für sich. Also der Stürmer denkt nur daran, also der Stürmer, statt genug zu laufen, steht er die ganze Zeit vorm Tor und wartet, dass der Ball ihm zugespielt wird oder so. Ja, oder was in schwachen Teams auch auf der Beziehungsecke öfter passiert ist, dass es unausgesprochene Konflikte gibt, Und die schwelen so vor sich hin. Man merkt die ganze Zeit, es gibt Spannungen, aber keiner sagt was. Und irgendwann explodiert's vielleicht. Mhm. Und ein drittes A, die öfter vorkommt, ist, dass das Misstrauen wächst. Und dann wird Wissen zurückgehalten oder Entscheidungen werden blockiert. Man spürt das dann oft so, da ist irgendwas, aber man kann es nicht greifen, weil auch keiner da eine Angriffsfläche liefert.
Ja, also das kenne ich auch sehr gut. Man spricht ja auch manchmal von dem Elefant im Raum. Ja. Und genau so ist es, ne? Man merkt irgendwie, das Meeting ist komisch oder es werden nur noch Mails ausgetauscht und irgendwie nicht mehr persönlich gesprochen.
Ja.
Und was ich bei mir selbst dann auch kenne, dieses Gefühl von Fremdscham. Also man ist dann in so einem Meeting und ist vielleicht gar nicht betroffen, aber sitzt halt mit dabei und man merkt so richtig, wie man sich unwohl fühlt.
Also ja,
das kenne ich auch
sehr
gut.
Weil man irgendwie darauf wartet, dass jemand den Mund aufmacht, weil man denkt, okay, was er jetzt da erzählt, das kann doch nicht denen hier ernst sein und keiner sagt was. Ja, was da auch ganz, ganz schlecht ist, ist, und das kennen auch viel zu viele, du hast eine Führungskraft, die sagt, wenn irgendwas ist, kommt ruhig, meine Tür ist immer offen. Und entweder fühlen die Menschen schon, dass das nicht so ganz ernst gemeint ist, oder sie machen dann die Erfahrung, wenn sie es nutzen, dass es negative Folgen für sie hat.
Ja, oder auch, dass sie nicht gehört werden, trotzdem.
Oder dass sie nicht gehört werden.
Ja.
Und das führt dazu, dass ich meine, die Menschen beobachten ja in einem System, was passiert. Die Menschen gucken sich die Regeln ab. Und wenn ich das mitbekomme, dann kann das sein, dass ich beim nächsten Mal mir überlege, wenn ich vielleicht jemand bin, der gerne auch mal Dinge anspricht, ob ich das noch tue, weil ich die negativen Folgen nicht haben will. Und das vergiftet das Wir-Gefühl, das vergiftet eine Feedback-Kultur und das führt natürlich zu einer Verschlechterung von Produktivität und Engagement, brauchen wir erst gar nicht drüber zu reden in dem Fall.
Ja, und wie du gerade gesagt hast, also gerade auch für die Team- und Feedback-Kultur ist das wirklich dann ein Problem. Und ich kenne das auch bei mir, also gerade als sehr junge Führungskraft habe ich Konflikte tatsächlich eher noch gescheut. Also da bin ich eher weggerannt, wenn ich gemerkt habe, oh, da kriselt's vielleicht auch mit einem Mitarbeiter oder so. Und mittlerweile habe ich das auch gelernt, das anzusprechen. Und es wurde bisher immer belohnt. Also es gab noch nie eine Situation, wo ich sage, oh, das war ein Fehler, dass ich es angesprochen habe. Sondern es war immer positiv und hat wirklich auch eher dazu geführt, dass die Verbindung dann zwischen uns danach noch viel, viel stärker war.
Ja, und ich glaube, da sind zwei Sachen total wichtig. Das eine ist, entweder man schafft es, das frühzeitig anzusprechen, also bevor die eigenen Emotionen und der Ärger zu sehr hochgekocht sind, oder man hat wirklich gelernt, dann sich so vorzubereiten und dem Ganzen so viel Zeit zu geben, dass man wieder runtergekocht ist, damit man das quasi so ansprechen kann, dass es bei dem anderen auch so ankommt, dass er es nehmen kann, dass er damit umgehen kann.
Ja, absolut, absolut. Ja.
Und das ist aber wichtig, das ist genau das, was du sagst. Da geht nämlich Energie verloren, wenn man das nicht tut, weil alle mit einer voll angezogenen Handbremse rumlaufen.
Ja, das stimmt. Und du hattest ja auch noch das Wir-Gefühl angesprochen, also einmal das Thema Beziehungen untereinander, aber auch so dieses Wir-Gefühl. Und das kenne ich tatsächlich auch. Das hatte ich mal in einem meiner ersten Jobs da im Führungsteam. Da hatte ich nicht das Gefühl, dass wir ein Team waren. Da waren auch relativ viele Alpha-Männchen und Weibchen drin. Und da ging es dann irgendwie nur noch um deren Agenda und gar nicht mehr um die gemeinsame Sache. Und wir haben so nebeneinander hergelebt. Und du musstest eigentlich andauernd aufpassen, dass dir nicht die Butter vom Brot geklaut wird. Also das war auch nicht so schön.
Man hat manchmal das Gefühl, dass Teams aus dem Top-Management so ein Klima untereinander haben. Und das merkt man.
Stimmt.
Man merkt es, wenn ein Vorstandsteam gut zusammenarbeitet, weil da gleich ein anderes Klima ist, ein anderes Zusammenspiel auch, ne, weil es gibt ja auch viele Schnittstellen. Du merkst das, wenn das zäh ist und wenn das nicht so gut flutscht, ne, weil manchmal muss man Sachen eskalieren und das Verhältnis zwischen den beiden Führungskräften nicht stimmt, dann werden diese Sachen auch nicht so gut geregelt.
Ja,
oder es dauert lang und ist total zäh.
Ja, wie du sagst, man merkt, dass die sich da nicht grün sind.
Ja.
Das spürt dann die Truppe.
Ja, und die gute Beziehungsarbeit ist Aufgabe von allen, von jeder Ebene.
Was machen denn dann jetzt starke Teams tatsächlich anders?
Ja, das kann man recht leicht zusammenfassen, obwohl es in der Umsetzung alles andere als einfach ist. Also das Erste ist, sie schaffen so eine Teamkultur, in der Respekt, Ehrlichkeit und ja auch so eine gegenseitige Unterstützung ganz normal sind, dass ich mich darauf verlassen kann. Das nennt man so Teamkohäsion. Das ist ein Begriff aus der Sozialpsychologie und das fasst einfach das Thema Wir-Gefühl schön zusammen. Und zusätzlich ist es da ganz normal, dass das aktiv zugehört wird und eine klare Kommunikation gefördert wird, damit weniger Missverständnisse passieren. Ja, und dann hatten wir eben das Thema Konflikte. Die werden eben früher erkannt und gelöst, bevor sie eskalieren. Weil je später, je weiter das schon getrieben ist, desto schwerer wird es, einfach das zu lösen.
Ja, dann kann man sich echt nur wünschen, dass man in einem Team ist, wo diese Punkte funktionieren.
Ja.
Oder da eine Offenheit auch herrscht. Genau, es gibt ja dann aber noch den dritten Punkt, nämlich selbst wenn ein Team eine klare Richtung hat und auch gut zusammenarbeitet, eine gute Beziehung hat, ja, wenn es sich schwer tut mit dem Thema Anpassung, dann wird es trotzdem schwach werden oder bleiben.
Ja, genau. Genau da machen viele Teams meiner Meinung nach auch einen großen Fehler, der Auswirkungen auf die anderen beiden Punkte hat. Und zwar sind sie entweder zu starr oder, was es auch oft gibt, sie sind zu sprunghaft. Und beides ist einfach Gift für den Erfolg.
Ja, das finde ich tatsächlich auch das schwerste der drei Themen. Gerade mit dieser Balance zwischen Stabilität und Anpassung beziehungsweise auch Veränderungen, ne? Weil beides kann ja total fatal sein. Ja. Entweder man sitzt auf einem sinkenden Schiff und wartet ab oder man rudert planlos in alle Richtungen. Oder das Allerschlimmste, man versucht noch, mit dem sinkenden Schiff in alle Richtungen zu rudern.
Was ein schönes Bild. Ja, das ist dann wirklich, das ist dann die Spitze des Eisberges an Chaos. Da werden erstmal noch alle Himmelsrichtungen abgeklopft, anstatt das Loch zu flicken oder vielleicht auch frühzeitig zu sagen, ey, vielleicht wäre es besser gewesen, dass alle gleich in die Rettungsboote einsteigen.
Stimmt.
Dass Teams sich anpassen müssen, das steht ja außer Frage. So wie wir Menschen das schon immer mussten, das ist ja keine neue Erfindung. Aber wie wir hier ja auch sagen, ohne eine gewisse Stabilität lassen sich Veränderungen einfach nicht bewältigen. Und das Entscheidende ist am Ende nicht die Fähigkeit, sich zu verändern. Das können wir sowieso, das ist in uns angelegt, in uns Menschen, sondern dass wir klug und ausgewogen entscheiden, was sich ändern sollte und was bleibt. Und hier kommt ein Punkt ins Spiel, der wird oft vernachlässigt oder gar nicht erst erkannt. Nämlich, dass wir vielleicht nicht immer gleich den eigenen Denk- und Fühlmustern folgen. Also nicht reflexhaft auf eine Veränderung gleich mit Aktionismus reagieren. Einfach mal Pause drücken, in die Wahrnehmung gehen und mal gucken, was passiert hier eigentlich. Wir haben ja so die Tendenz, schnell Lösungen finden zu wollen, wenn irgendein Problem auftaucht.
Ja, und tatsächlich, Anpassung muss ja auch nicht immer das große Thema betreffen. Mhm. Also jeder von uns denkt ja bei Anpassung und Veränderung gleich an, irgendwie die ganze Abteilung wird umstrukturiert oder sowas. Ja. Aber es können ja manchmal auch die kleinen Sachen sein. Mhm. Es kommt ein neues Teammitglied mit dazu.
Mhm, ja.
Und schon ändert sich eigentlich im Grunde auch alle drei Themen. Ne? Auf einmal müssen Ziele aufgeteilt werden, wo es vorher vielleicht nicht erforderlich war. Oder man muss mit demjenigen natürlich eine Beziehung eingehen und sich anpassen. Als Team, als Kollege, als Chefin, sich gegenseitig kennenlernen. Also es sind manchmal ja auch wirklich die kleinen Sachen, die, ja.
Das ist ein schönes Beispiel. Es gibt Mitarbeiter, die haben viel zu viel auf dem Tisch. Weil du vielleicht gerade auch eine Stelle für eine längere Zeit nicht besetzt hast oder so. Und dann gibst du alles als Vorgesetzte, diese Stelle zu besetzen, hast jemand und dann kommt der Tag, derjenige sitzt dann auf der Stelle. Und dann setzt man sich mit den Mitarbeitern zusammen und regelt die Aufgabenverteilung neu. Und genau derjenige, der sich vorher beschwert hat, tut sich unheimlich schwer, das abzugeben, Wissen zu teilen. Ja. Wo man sieht, das ist ja nicht böse gemeint von demjenigen, das ist natürlich auch, der will ja weiter sein Handtuch auch da liegen haben, wo es sein soll. Und da merkt man dann eben auch so eine Reaktanz, nennt man das, gegenüber Veränderungen. Das ist auch gar nicht so leicht, dass das manchmal sind die Geister, die man sich ruft, genau das, was sich dann, wenn sie kommen, blöd anfühlen kann.
Ja, und es hat ja auch ein bisschen was von Abschiedsschmerz. Ne? Ja. Also der Kollege gibt dann was ab, was er vielleicht auch ganz gerne gemacht hat.
Ja, ne? Ganz
und
genau.
Dann das sozusagen in fremde Hände zu geben quasi und auch zu akzeptieren, dass der neue Kollege das wahrscheinlich dann anders bearbeiten wird als man selbst. Also da passiert ja ganz viel in einem.
Das sieht klein aus, ne, und ist aber dann manchmal doch eine große Anpassung. Und da gehört es eben auch die Arbeit an der Beziehung dazu, Da gehört es dazu, die Ausrichtung anzupassen und halt eben auch ein bisschen Geduld haben mit den Leuten. Es dauert halt auch manchmal einen Moment.
Ja, und wie ich vorhin schon gesagt habe, also ich finde das tatsächlich das herausforderndste Thema. Und finde da den Gedanken sehr schön, den du gebracht hast, dass Dinge auch bleiben dürfen, dass man das auch ganz offen ansprechen darf. Und ja, also ich habe das auch schon öfter erlebt, dass dann wirklich alles in Frage gestellt wurde und auch überall musste dann das Änderungslabel irgendwie dran gepackt werden.
Ja, und es traut sich ja keiner irgendwie zu sagen, es gibt auch Dinge, die sind stabil.
Genau.
Ne, so hat man manchmal den Eindruck. Und dabei ist genau das, kann der Gamechanger sein. Das einfach einmal kurz bewusst zu machen. Das und das und das und das darf bleiben. Und wir müssen aber auf dem und dem Gebiet uns anpassen und was verändern. Das kann schon so viel Ruhe bringen. Allein das zu wissen, ach stimmt, ja, es bleibt ja auch einiges. Es sind ja nur die und die Punkte, die ich anpassen muss.
Ja, ja. Also wirklich diese Frage auch stellen. Was darf bleiben?
Ja.
Und was muss aber auch gehen?
Ja, genau. Ja. Das ist dieser Blickwinkel, der nicht mehr so modern und nicht mehr so, in der ersten Folge haben wir es sexy genannt. Aber ich glaube, der darf wieder sehr attraktiv werden für alle, weil uns das allen, die vielleicht ein Stück weit Ruhe zurückbringt, die ist ja verloren gegangen. Hektik, Stress und Druck auf allen Ebenen. Und wenn ich da so ein bisschen was dafür tun kann, das Nervensystem zu beruhigen, indem ich gucke, was darf denn bleiben, was ist denn morgen noch so wie heute, das tut einfach allen gut.
Ja, schöne Überleitung. Hast jetzt schon was vorweggenommen, was starke Teams denn anders machen.
Ja, stimmt. Also das Erste ist, die erkennen früh, wenn sie sich anpassen müssen und diskutieren das nicht weg. Das kennt auch jeder aus der Praxis. Sondern Lösungsorientierung ist hier angesagt. Das Zweite ist aber gleichzeitig, sie vermeiden blinden Aktionismus. Und das Dritte, haben wir jetzt ausführlich besprochen, ist die gute Balance zwischen Stabilität und Anpassung. Weil das ist am Ende das, was starke Teams von schwachen unterscheidet. Sie lassen sich einfach nicht von, du hast eben das Schiffbeispiel gebracht, sie lassen sich nicht von jeder Welle gleich umwerfen, sondern entscheiden bewusst, was bleibt und was gehen darf.
Ah, und das bringt mich und uns jetzt auch nochmal zu den drei Hauptpunkten, die uns heute durch die Folge begleitet haben und die ich diesmal in einem vielleicht etwas provozierenden Fazit gerne zusammenfasse. Und zwar erstens, wer im Nebel herumirrt, kommt nirgendwo an. Wir hatten ja gerade gesagt, ne, das Beispiel mit dem Boot. Also ohne klare Ziele oder ohne klare Sicht auf die Dinge geht so viel wertvolle Energie verloren. Und ja, wird so viel Zeit verbrannt mit sinnlosen Diskussionen, endlosen Abstimmungen. Und da ist eben die Orientierung keine nette Beigabe, sondern echt essentiell. Wie so ein Kompass beim Schiff. Also irgendwie kommen wir immer wieder auf die Schifffahrt zurück.
Eignet sich super.
Ja, genau. Ja, dann das Zweite. Teamkultur ist echt kein Softskill, sondern die Basis für die Leistung.
Ja.
Und ja, wenn da kein Vertrauen herrscht, wenn es unterschwellige Konflikte gibt, nicht ausgesprochene Themen, dann werden Teams echt ausgebremst. Und daher, ja, wer Probleme anspricht, bevor sie eskalieren, der spart sich später sehr viel Stress und sehr viel Zeit.
Ja.
Und Anpassung braucht Weitsicht, keine Panik. Und da passt jetzt das Fernglas sehr gut. Ja, wer sich nämlich nicht bewegt, der wird irgendwann überholt werden. Und es ist aber auch nicht gut, kopflosen Aktionismus an den Tag zu legen. Und daher, erfolgreiche Teams entscheiden bewusst, was bleibt und was sich aber auch verändern muss. Aber auch nicht auf jeder Welle mitzuschwimmen, zu surfen, sondern auch mal Wellen vorbeiziehen zu lassen.
Ja. Und jetzt interessiert uns natürlich auch noch eure Erfahrung. Welche dieser Schwachpunkte habt ihr in Teams schon erlebt und was hat geholfen, sie zu lösen? Schreibt uns gerne. Unsere Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Wir sind total gespannt auf eure Stories. So viel von uns heute zum Thema Teamdynamik. Und dann bis zur nächsten Folge. Eure Simone
und die Toni.
Das war Moment noch. Der Stabilitäts-Jobcast zur Frage, wie viel Veränderung verträgt der Mensch? Abonniere den Podcast, damit du keine weiteren Folgen verpasst und lass uns gerne eine kurze Bewertung da. Wir freuen uns über dein Feedback. Bis zum nächsten Mal.